Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor 2025 zu Ende geht, kriegt ihr nochmal eine Folge Große Töchter in euren Feed und es ist eine Spezialfolge, denn sie ist im Rahmen eines Live-Podcasts am 26. November 2025 im Kosmos-Theater in Wien entstanden und die Gästin ist die wunderbare Opferschutzanwältin und Familienrechtsanwältin Sonja Assis, die auch die Preisträgerin des Österreichischen Frauenpreises 2025 ist, also eine ideale Gästin für diese letzte Folge im Jahr 2025. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich aber, wie immer, meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Katharina, danke Viktoria und danke Ruben. Viel mehr noch als meinen neuen SupporterInnen möchte ich aber in dieser letzten Folge 2025 meinen älteren, unter Anführungszeichen, SupporterInnen danken, jenen, die schon länger dabei sind, die Große Töchter schon länger supporten, manche von euch ja wirklich im Grunde seit Anfang an. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß es vor allem jetzt gerade sehr zu schätzen, weil Große Töchter ja gerade sehr unregelmäßig erscheint. Und ich wollte euch an der Stelle nochmal erklären, warum das so ist. Ich stecke eigentlich gerade mitten in einem Burnout. Das wurde mir vor 2 Monaten diagnostiziert. Und dieses Burnout ging einher mit der Anweisung, in Krankenstand zu gehen. Ich bin selbstständig. Ich kann nicht in Krankenstand gehen. Was ich aber getan habe, ist mein Arbeitspensum an den Stellen, wo es irgendwie möglich war, runterzuschrauben. Und eine der Sachen, die ich runterschrauben musste, war dieser Podcast. Ich verstehe alle von euch, die in der Situation, wo der Podcast kaum oder irgendwie nur einmal im Monat erscheint, die ihr Unterstützungsabo kündigen. Denn ihr bekommt gerade wirklich wenig Content für euer Geld. Umso mehr und umso nachdrücklicher möchte ich mich aber bei jenen von euch bedanken, die das nicht tun. Das ermöglicht mir nämlich, den Podcast auch unregelmäßig weiter zu produzieren und es ermöglicht mir vor allem, wenn ich dann wieder fitter bin, den Podcast wieder regelmäßig rauszubringen. Es wird allerdings noch etwas dauern und ich habe vollstes Verständnis für alle, die sagen, ich möchte nicht etwas supporten, wo dann kaum Folgen erscheinen. Das verstehe ich, wie gesagt, sehr. Und again, vielen lieben Dank an alle, die Große Töchter supporten, die Große Töchter 2025 supportet haben und die den Podcast auch in den Jahren davor supportet haben. Ihr seid der einzige Grund, warum es diesen Podcast überhaupt noch geben kann. Denn der Podcast ist, und das habe ich immer wieder gesagt, Community finanziert und lebt eigentlich fast ausschließlich aufgrund der Beiträge von seinen HörerInnen, von euch. Vielen lieben Dank euch. Und jetzt weiter zur heutigen Folge. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr heute alle hier seid. Ich sehe euch nicht, aber es freut mich sehr, dass ihr hier seid. ja, ich beginne ja alle meine Folgen immer mit derselben Frage und das möchte ich euch heute live tun, nämlich mit der Frage, liebe Sonja Assis, wer bist du und was machst du?
Vielen Dank für die Einladung zum Live-Podcast. Ja, ich heiße Sonja Assis, ich bin Rechtsanwältin in Wien und ich habe den Schwerpunkt Familienrecht und Vertretung von Opfern häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt im Strafverfahren. Das heißt, meine Klientinnen sind von verschiedensten Formen von Gewalt betroffen, angefangen von psychischer Gewalt, ökonomischer Gewalt, körperlicher Gewalt, sexualisierter Gewalt. Also Gewalt ist ja wirklich ein sehr, sehr umfassender Begriff und muss auch unbedingt so verstanden werden. Und diese Frauen vertrete ich in den familienrechtlichen Kontaktrechts- und Obsorgeverfahren und eben auch, wenn sie sich zu einer Anzeige im Falle von Gewalt entscheiden, dann vertrete ich sie im Strafverfahren als Opferanwältin.
Und du bist ja wirklich in Österreich eine der renommiertesten Anwältinnen und Expertinnen zum Thema. Also wer von euch in den letzten Tagen einen Radio oder einen Fernseher oder einen Laptop aufgedreht hat, der wird dich wahrscheinlich gesehen haben oder gehört haben. Denn ja, du wurdest in diversen Interviews, also du hast sehr viele Interviews gemacht. Es sind ja jetzt gerade die 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen, beziehungsweise gestern war der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November. Und da bist du wieder durch die Studios getingelt und hast Interviews gegeben.
Ja, zum Glück gibt es immer mehr mediale Aufmerksamkeit für dieses Thema. Deswegen nehme ich diese Anfragen auch gerne an, weil ich glaube, wir müssen alle unseren Beitrag leisten zur Bewusstseinsbildung, gerade im Bereich Gewalt gegen Frauen. Ich merke das im Gerichtssaal, wie viel noch zu tun ist, um Sensibilisierungsarbeit auch bei den Richterinnen, Staatsanwältinnen durchzuführen. Und ich denke, wir alle sind Teil der Gesellschaft, so auch die Richterinnen, die Staatsanwältinnen, die Polizistinnen, alle haben einen Fernseher, alle drehen auf. Und wenn das medial erarbeitet wird, dann ja, finde ich das ganz wichtig und jetzt in den 16 Tagen umso mehr.
Eine Sache hast du uns jetzt unterschlagen. Du bist nämlich auch diesjährige Preisträgerin des österreichischen Frauenpreises. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja.
Ich beginne gleich mit neugierigen privaten Fragen, nämlich warum bist du denn Rechtsanwältin geworden und warum genau Familien- und Opferschutzrecht? Wir haben ja Backstage schon ein bisschen geplaudert und da hast du geleakt, dass du mal im Kosmos-Theater auf der Bühne gestanden bist.
Richtig. Ja, ich habe sehr gehadert mit diesem Job, bevor ich Rechtsanwältin geworden bin im Rahmen des Jus-Studiums. Hatte ich immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, nein, also damit kann ich mich nicht identifizieren. Das, was da gelehrt wird, ist zwar interessant, aber wo bleibt der Fokus hier auf wirklich auch geschlechterspezifische Themen? Das ist im Rahmen des Jus-Studiums wirklich nur im Rahmen von Wahlfachkörben, die alle freiwillig besucht werden können, ein Thema. Und ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden und habe immer sehr meinen Blick auf die Schauspielerei gelegt und habe dann auch einmal hier im Kosmos-Theater bei einer Produktion mitwirken dürfen. Ja.
Wo siehst du denn die Gemeinsamkeiten zwischen deinem jetzigen Job als Anwältin und der Schauspielerei?
Du packst wirklich alles aus dem Backstage jetzt gerade aus.
Ja.
Aufpassen, was man
bietet. Kannst du sagen, nein, ich beantworte diese Frage nicht. Das habe ich gelernt in den letzten Monaten. Muss nicht alles beantworten.
Right. Nein, ich kann schon was dazu sagen. Also Rechtsanwältin bin ich deshalb geworden, weil ich das Glück hatte, dass genau an dem Tag, wo ich kurz so einen Moment hatte, mir gedacht habe, bitte, du bist doch vernünftig, schau doch einmal auf die Rechtsanwaltskammerseite nach den offenen Stellen, da durchgescrollt habe und da war ein Wirtschaftsanwalt nach dem anderen, der da seine Konzipientin gesucht hat. Und dann war aber meine jetzige Kanzleipartnerin auch darunter, eine Familienrechtsanwältin mit feministischem Anspruch, die Vertretung von Opfern im Strafprozess angeboten hat. Das war die einzige Bewerbung, die ich jemals geschrieben habe. Und das war auch gleich Love on the First Sight bei diesem Bewerbungsgespräch und wir wussten, wir gehören zusammen. Und dann habe ich mich für diese Stelle entschieden, das war keine schwere Entscheidung und ich bin nach wie vor in der Kanzlei und jetzt Partnerin in dieser Kanzlei geworden.
Es ist schön, nicht alle Beziehungen halten so lange.
Richtig, ja. Wie man deinem Buch entnehmen kann und ja. Auch meiner Arbeit auch. Ja, weiß ich auch.
Was war denn im Laufe der Zeit dein wichtigster oder berührendster Fall? Was ist bei dir hängen geblieben, ganz besonders?
Mein berührendster Fall ist ein Fall, der jetzt noch aktuell gerichtsanhängig ist, aber jetzt gerade zum Abschluss kommt. Der ist schon mehrere Jahre alt. Meine Klientin war damals 16 Jahre alt und hat 50 Messerstiche überlebt von ihrem gleichaltrigen Partner. Weniger als 2 Wochen vor diesem Mordversuch, weil sie hat ihn glücklicherweise wie durch ein Wunder überlebt, aufgrund ihrer eigenen Anstrengung. Sie hat in der letzten Sekunde noch die Kraft entwickelt und hat, als der Täter geflüchtet ist, weil er gedacht hat, die stirbt jetzt eh, die Rettung gerufen und hat sich selbst das Leben gerettet. 2 Wochen oder nicht einmal 2 Wochen vor diesem Mordversuch hat sie die Polizei gerufen mit ihrer Mutter gemeinsam, weil er sie wieder im Park bewusstlos getreten hat. Die Polizei ist angerückt, hat sie vernommen, also quasi kurz befragt vor Ort, ihre Mutter befragt und hat dann nichts unternommen. Die Polizei hat kein Betretungs- und Annäherungsverbot erlassen. Die Polizei hat nicht die Staatsanwaltschaft informiert, dass es diesen Vorfall gab. Die Polizei hat auch nicht den Täter, der ja auch ein Jugendlicher war, aufgesucht zu Hause und dort eine präventive Rechtsaufklärung durchgeführt, seine Eltern informiert. Sondern die Polizei ist zurück an die Polizeistation und hat dann eine Ladung an den Beschuldigten geschickt, an den Jugendlichen, ohne seine Eltern zu informieren. Und als er die Ladung 10 Tage später erhalten hat und gesehen hat, was, die hat mich angezeigt, ist er los und hat diesen Mordversuch verübt. Wir haben dann Amtshaftung gegen den Staat Österreich eingereicht. Wir haben eine Amtshaftungsklage eingereicht und wir haben jetzt mehrere Jahre wirklich einen intensiven Prozess geführt über alle Instanzen. Der Oberste Gerichtshof hat uns dann erst recht gegeben, denn die erste Instanz hat alles abgewiesen. Da hätten wir nichts machen können, der hätte es sowieso gemacht. Auch wenn die Polizei richtig gehandelt hätte, hätte man diesen Mordversuch nicht abhalten können. Und deswegen braucht man nichts tun, deswegen braucht die Polizei nichts tun. So ein bisschen war die Argumentation auch in der zweiten Instanz. Und erst der Oberste Gerichtshof hat gesagt, bitte, ein Betretungs- und Annäherungsverbot gibt es gesetzlich, weil man mal davon ausgeht, dass die Normunterworfenen sich grundsätzlich dran halten. Und bitte wiederholt diesen Prozess, und da sind wir jetzt gerade, und jetzt schaut es richtig gut aus.
Also jetzt seid ihr vom Obersten Gerichtshof gerade.
Vom Obersten Gerichtshof zurück in die erste Instanz, und da wiederholen wir den Prozess dahingehend, dass wir jetzt noch die letzten Fragen klären.
Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Du hast schon über die systemischen Bedingungen gesprochen, die mit denen Opfer und Betroffene dann auch konfrontiert sind, auch im juristischen System. Viele Betroffene haben ja tatsächlich Angst und trauen sich nicht, ihre Täter anzuzeigen. Welche juristischen Stolpersteine sind da aus deiner Erfahrung besonders häufig? Was kann man denn als Betroffene überhaupt konkret tun, wenn man mit denen konfrontiert ist?
Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Das Dunkelfeld im Bereich Gewalt gegen Frauen ist sehr, sehr groß. Und diejenigen, die eine Anzeige erstatten, die sich wirklich durchringen dazu, die müssen ermutigt werden, dass es mehr werden. Die Stolpersteine sind eine gewisse Hürde, diesen Mut aufzubringen. Auch wenn man das medial mitbekommt, wie viele Einstellungen wir haben, und wir werden international dafür gerügt, für unsere hohe Einstellungsquote und unsere niedrige Verurteilungsrate. Wir müssen da dringend Maßnahmen setzen. Warum? Damit jedes Opfer, das das Gefühl hat, ich bin jetzt so weit und ich zeige das jetzt an, auch Schutz erfährt einerseits und eine effektive Strafverfolgung erfolgt. Das Schlimmste, was passiert ist, dass eine Frau zur Polizei geht, die Gewalt dort äußert und das Verfahren eingestellt wird, obwohl es vielleicht Beweismittel gegeben hätte. Denn ein Großteil der Einstellungen seitens der Staatsanwaltschaft erfolgt ja aus Mangel an Beweisen. Das Verhalten konnte nicht nachgewiesen werden. Und ich rede da mit meinen Klientinnen und frage sie, gibt es nicht noch irgendein Beweismittel? Hat die Polizei sie gefragt, nach Krankenhausbefunden, waren sie mal im Krankenhaus? Gibt es Zeuginnen, die Verletzungen bei ihnen gesehen haben? Nachbarinnen, die sie vielleicht im Stiegenhaus, denen sie begegnet sind, die gesehen haben, dass sie blaue Flecken haben, die ihre Hilferufe vielleicht gehört haben? Gibt es irgendwelche Zeuginnen? Und sehr oft stellt sich dann in diesem Gespräch heraus, ja, es gibt Nachrichten, es gibt vielleicht sogar Drohnachrichten, die am Handy noch gespeichert sind. Und die betroffene Frau wurde von der Polizei nicht von Amts wegen danach gefragt. Das heißt, es gäbe Beweismittel, die aber von Amts wegen nicht allumfassend gesichert sind. Und wenn man dann so eine Einstellungsbenachrichtigung erhält als Opfer, dann ist das wie eine Watschen ins Gesicht, weil das so viel Mut gekostet hat und mit so viel Angst einhergeht. Also den Täter anzuzeigen bedeutet ja, einerseits aus einer Gewaltspirale, aus einer Gewaltbeziehung ausgebrochen zu sein, was sehr viel Kraft kostet, denn die dreht sich ja immer weiter. Nach diesen Gewaltausbrüchen gibt es ja die reumütigen Momente, wo er sich entschuldigt, wo er ihr verspricht und beteuert, dass das nie wieder passieren wird, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Dann ist natürlich die Hoffnung besonders groß, dass das der Fall sein wird, und man gibt dem Ganzen noch eine Chance. Und viele Frauen können es sich auch nicht leisten, aus einer Gewaltbeziehung auszubrechen, weil sie ökonomisch abhängig sind vom Täter, vom gewalttätigen Partner. Wir wissen, die Care-Arbeit wird großteils von den Frauen verrichtet, die unbezahlte Care-Arbeit, die Teilzeittätigkeit ist noch immer ein Frauenthema, die schlecht bezahlten Berufe. Diese Frauen können es sich schlichtweg nicht leisten, und die meisten Täter kündigen auch im Vorfeld an, wenn du dich trennst, wenn du zur Polizei gehst, dann bringe ich dich um, dann bringe ich die gemeinsamen Kinder um, dann lasse ich dir die Kinder wegnehmen. Also diese Angst, die da mitschwingt, die ist natürlich auch fatal. Und meine Erfahrung ist, Nur durch eine Intervention von außen kann so eine Gewaltspirale wirklich durchbrochen werden. Und das ist dann, wenn die Polizei gerufen wird von Nachbarinnen, von anderen Personen, die involviert sind. Also die Zivilcourage ist hier besonders wichtig.
Nur ist es dann eben leider so, dass viele Betroffene auch, wenn die Polizei kommt, nicht die notwendige Unterstützung erhalten und dass man fast oft sagen kann, die Gewalt endet eigentlich nicht mit der Anzeige, sondern wird dann im System fortgesetzt. Wo siehst du da die Schwachpunkte und wie kommt das überhaupt zustande? Also natürlich, wir haben so ein Bedingungsgefüge in unserer Gesellschaft, dass Frauen weniger verdienen, dass sie grundsätzlich schlechter gestellt sind. Aber jetzt im juristischen System, warum ist das denn so, dass es da so ein auch Unverständnis darüber gibt, was Gewalt ist und wie man ihr begegnet und wie man Betroffene schützen kann?
Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, als ich Jus studiert habe, bin ich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen gar nicht in Berührung gekommen. Erst als ich diesen Wahlfachkorb entdeckt habe, weil ich noch schnell irgendwelche ECDS-Punkte benötigt habe, bin ich also selbst auf das Thema gestoßen. Das heißt, in solchen Wahlfachkörben, da nehmen Personen, Studierende teil, die sich sowieso für das Thema interessieren. Alle anderen durchwandern das Jusstudium, ohne mit dem Thema jemals konfrontiert zu sein, gehen dann in den richterlichen Vorbereitungsdienst, der 4 Jahre lang dauert, der sehr umfassend ist. Alles Juristische wird gelehrt und wirklich sehr hochkarätig. Aber was auf der Strecke bleibt, ist psychologische Erkenntnisse, also die Aussagepsychologie, die Gewaltdynamik, die Komplexität einer Gewaltdynamik, das wird dort nicht aus psychologischer Sicht gelehrt. Später haben wir dann angehende junge Richter und RichterInnen, StaatsanwältInnen, die die Glaubwürdigkeit eines Opfers beurteilen sollen. Und genau da müssen wir ansetzen. Die meisten KlientInnen stehen unter Generalverdacht, wenn sie bei der Polizei ihren Partner wegen Gewalt anzeigen. Es ist der Generalverdacht, dass sie eine Falschbeschuldigung äußert. Woher kommt das? Natürlich im Grunde von den Beschuldigten, die ja das Recht haben zu lügen, die müssen nicht die Wahrheit sagen, die können alles zu ihrer Verteidigung Dienliche vorbringen und behaupten. Und eins der Verteidigungsstrategien Nummer eins ist offenbar, zu sagen, die ist unglaubwürdig, das stimmt nicht. Aber nicht nur, es stimmt nicht, weil abstreiten, okay, es gibt ja auch ganz wichtig den Verfassungsgrundsatz, keiner muss sich selbst belasten. Das muss die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten nachweisen. Aber was hier noch weiter passiert, ist Victim Blaming. Und Victim Blaming, das aber leider im Gerichtssaal fortgesetzt wird, wo Plattform geboten wird, wo meine Klientinnen sich fühlen, wie wenn sie auf der Anklagebank sitzen selbst. Wo sie Fragen bekommen, warum haben sie sich nicht gleich nach dem ersten Gewaltübergriff von ihm getrennt? Einfach so getrennt? Es ist eben nicht einfach so. Und wenn ich derartige Fragen höre, dann weiß ich, dass es einfach noch an Wissensvermittlung mangelt. Und das wundert mich auch nicht, denn ich habe diese Ausbildung ja zum Teil auch durchlebt. Viele Freundinnen von mir sind Richterinnen und Staatsanwältinnen. Ich kenne die Lehrpläne und ich weiß auch, dass da einfach sehr wenig in diesem Bereich noch geschult wird. Und das ist das Um und Auf, um diese falschen Schlussfolgerungen, dieses Bild von perfekten Opfer, wie sich ein perfektes Opfer verhält, wie es reagiert. Also ein perfektes Opfer trennt sich sofort nach der ersten Gewalttat, geht sofort ins Krankenhaus, lässt sich dort untersuchen, gerichtsverwertbare Beweismittel schafft, sie übergibt die alle fein chronologisch geordnet in einem Ordner ausgedruckt der Polizei. Und so kann ein Schuldspruch erfolgen. Aber das ist nicht die Realität und das ist nicht vereinbar mit dem Wissen, das wir haben, wenn wir über eine Gewaltspirale reden. Also da glaube ich, die Fortbildung, die Ausbildung, das ist der wesentlichste Punkt.
Häusliche Gewalt ist ja leider sehr vielfältig. Ich glaube, so gemeinhin stellt man sich vor, ein Mann schlägt eine Frau. Das ist natürlich häusliche Gewalt, aber häusliche Gewalt ist ja noch viel mehr. Ja, es kann auch sexuelle Gewalt sein, es kann eben körperliche Gewalt sein, aber eben auch psychische, emotionale Gewalt, es kann finanzielle Gewalt sein. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Gewalt, die, glaube ich, die breite Bevölkerung noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass es überhaupt Gewalt ist. Siehst du das auch im Rechtssystem? Gibt es da auch eine Lücke, dass Gewalt nicht gesehen wird oder nicht oder übersehen wird oder als was anderes verstanden wird, als es eigentlich ist?
Ja, auch das ist sehr weit verbreitet. Also psychische Gewalt ist nicht in ihrer Gesamtheit strafbar in Österreich. Wir haben einzelne Delikte, die strafbar sind, wie die gefährliche Drohung zum Beispiel. Also wenn ein Täter droht mit dem Umbringen, mit dem Verletzen, dann ist das eine gefährliche Drohung, die strafbar ist. Nicht strafbar sind Erniedrigungen, Isolation, Demütigungen, Kontrolle. Es gibt zwar Tatbestandsmerkmale in anderen Paragraphen, damit will ich mich jetzt nicht langweilen. Es gibt ein Delikt, das heißt fortgesetzte Gewaltausübung, ein ganz wichtiges Delikt, nämlich da ist strafbar, wer über längere Zeit hindurch fortgesetzt eine Partnerin schlägt, aber auch bedroht und auch einer umfassenden Kontrolle unterzieht. Das ist sogar ein Strafverschärfungsgrund mit einer höheren Strafdrohung. Es ist aber nicht strafbar, wenn man nur unter psychischer Gewalt leidet. Es muss immer noch ein körperliches Element dazu. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, wenn jetzt auch im Rahmen der jetzt tätigen Arbeitsgruppen seitens der Regierung geprüft wird, ob man nicht auch noch weitere Formen der psychischen Gewalt unter Strafe stellen sollte. Denn die Istanbul-Konvention, die Österreich ja ratifiziert hat, sagt ganz klar, dass alle Formen von Gewalt geahndet werden müssen.
Es gibt ja auch einige, vor allem englischsprachige Länder, wo Coercive Control ein Straftatbestand ist. Würdest du sowas auch sinnvoll finden in Österreich?
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man den Gewaltbegriff umfassend versteht. Nämlich der erste Schritt ist ja eigentlich einmal für die Betroffene zu erkennen, dass sie in einer psychischen Gewaltbeziehung steckt. Das ist ja ganz schwer selbst zu erkennen, denn psychische Gewalt geht ja ganz oft einher mit Isolation vom Umfeld. Am Anfang wird das ja missverstanden als Romantik, der Mann, der immer fragt, wo man ist, der Mann, der jede Sekunde mit einem verbringen möchte, der Mann, der eine Reise bucht, obwohl die Frau eigentlich schon was mit Freundinnen ausgemacht hat und man denkt, na, das ist so romantisch und der ist halt so verliebt in mich und man fühlt sich so richtig beflügelt und in Wirklichkeit sind das schon kleine Grenzüberschreitungen, die hier passieren und irgendwann nimmt diese Kontrolle zu. Viele meiner Klientinnen berichten mir im Nachhinein, dass sie jedes Mal nach der Arbeit pünktlich erstens gehen mussten, dann ein Videotelefonat einrichten mussten, damit er sieht, dass sie jetzt gerade den Arbeitsplatz verlässt, nicht vorher noch einkaufen gehen durfte, weil wenn sie dort zu lange an der Billa-Kasse oder an irgendeiner anderen Supermarktkasse steht, gleich Fragen kommen und sie pünktlich nach Hause kommen musste. Manche durften nicht einmal ihre Kinder vom Kindergarten abholen, weil das in der Garderobe oft länger dauert und er ihr da nicht traut, was sie da noch alles anstellen könnte. Also es ist eine massive Kontrolle, Isolation und wenn man nicht den Spiegel vom Umfeld hat und wenn man keine Unterstützung vom Umfeld hat, weil man so isoliert wird, dann ist es immer schwerer, das selbst für sich zu erkennen. Auch diese Mitschuld, die da immer suggeriert wird, die Täter, die gaslighten und die Schuld beim Opfer suchen und alles umdrehen. Irgendwann glauben die Frauen wirklich, dass sie dafür verantwortlich sind, dass er wieder ausgerastet ist. Was habe ich dazu beigetragen? Vielleicht bin wirklich ich schuld. Und all das sind große Momente, die wichtig sind, um das mal zu erkennen. Noch schwieriger ist es dann in einem Gerichtsverfahren zu benennen, zu beweisen. Für psychische Gewalt gibt es kaum Beweismittel. Ich sage den Klientinnen immer, sie sollen in ihren Nachrichten nachschauen. Wir sichern jetzt die Screenshots von Nachrichten, aus denen sich diese psychische Gewalt ergibt. Aber im Grunde ist es in einem Justizsystem auch nicht relevant, scheint mir. Also im Familienrecht zum Beispiel, da ist psychische Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter etwas, was kaum berücksichtigt wird. Auch wenn diese zwei Elternteile gemeinsame Obsorge ausüben sollen. Und gemeinsame Obsorge heißt, sie sollen gemeinsam funktionieren als Eltern, sich sachlich austauschen über Belange der Kinder. Wie denn bei so einem Machtgefälle? Sie müssen gemeinsam in eine Elternberatung gehen, die vom Gericht angeordnet wird. 10 Einheiten gemeinsam in einem Raum. Wie denn bei einem Machtgefälle? Das ist ja nicht aussichtsreich, nicht sinnvoll und es kann retraumatisierend sein.
Jetzt hast du erklärt, was psychische Gewalt bedeutet, aber was bedeutet denn finanzielle Gewalt? Und wie sehr ist das etwas, was man juristisch überhaupt belangen kann? Gibt es da Möglichkeiten in Österreich?
Ja, finanzielle Gewalt oder ökonomische Gewalt, das ist auch ein großes Thema für meine Klientinnen. Ich vertrete ja vor allem junge Mütter, die zu mir kommen, und das ist eh schon ein sehr hochschwelliges Angebot, eine Anwältin zu konsultieren. Meistens waren sie davor bei einer Frauenberatungsstelle und wurden im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung verwiesen und merken dann sehr schnell, sie schaffen diesen Prozess wahrscheinlich nicht ohne weitere rechtsanwaltliche Hilfe. Das ist, wenn der Frau entweder ein Konto gänzlich verboten wird oder sie ihr gesamtes Gehalt dem Mann übergeben muss oder sie sich hälftig an allen Fixkosten beteiligen muss, obwohl sie nur Kinderbetreuungsgeld in einer viel niedrigeren Höhe bezieht, als der Mann ein Einkommen verdient. Das ist, wenn man keinen Zugang zu finanziellen Ressourcen bekommt, wenn der Mann die finanziellen Verhältnisse der Familie gänzlich verschweigt. Viele meiner Scheidungsklientinnen wissen nicht, wie viel ihr Mann verdient, eigentlich ein Großteil. Die haben keine Ahnung, weil er sie immer davon fernhält. Der sagt dann immer, nein, alles in Ordnung, sonst würde ich es da schon sagen. Und mehr wissen die nicht. Die haben nicht einmal eine Einschätzung, wie viel ein Mann verdienen könnte. Wir versuchen das dann immer über die Fixkosten hochzurechnen, wie viel er ungefähr verdienen müsste. Und gehen dann natürlich gerichtlich vor. Und da kommen wir wieder zum, was kann man dann tun? Wenn sie verheiratet sind, dann sind sie eh schon besser gestellt. Denn dann gibt es ja ein Ehegattenunterhaltsrecht. Wenn sie nur Lebensgefährtinnen waren, dann schaut es ganz schlecht aus. Denn diese Frauen, die müssen bangen, dass sie sich ihr Leben ohne den Partner gar nicht mehr leisten können. Es ist sehr modern geworden, dass Väter, die sich während der gemeinsamen Beziehung kaum um die Kinder gekümmert haben, sich nicht bei der Kindererziehung eingebracht haben, nicht in Karenz waren, nicht einmal den Papamonat in Anspruch genommen haben, am Abend heimkommen sind, fertig waren von der Arbeit, vielleicht 20 Minuten mit den Kindern gespielt haben, aber dann sich vor den Fernseher gesetzt haben, gegessen haben und schlafen gegangen sind oder sich ihren Hobbys gewidmet haben, also das höre ich wirklich sehr, sehr oft, die sich aber dann ab der Trennung, dann wenn die Frau sich ihrer Kontrolle entzieht, über die Kinder wieder den Zugang zur Frau, die Kontrolle über die Frau zurückerlangen wollen und die Kinder dadurch ja instrumentalisieren. Sie wollen dann 50-50 die Kinder betreuen, also die Hälfte der Betreuungszeit. Und das hat weitreichende Folgen in ökonomischer Hinsicht, denn das bedeutet den Verlust des Kindesunterhalts, der Alimente oder eine drastische Reduzierung. Und das ist finanziell für viele dieser betroffenen Frauen einfach nicht finanzierbar.
Ich springe jetzt zu einem anderen Thema, weil du schon angesprochen hast, nämlich das Thema Kinder, beziehungsweise was passiert denn, wenn in Beziehungen, also ich mag das Wort Gewalt, ich hätte jetzt fast das Wort Gewaltbeziehungen gesagt und ich mag das eigentlich nicht sagen, weil ja nicht die Beziehungen gewalttätig sind. Ich finde das Wort ganz schrecklich. Also was passiert, wenn in Beziehungen ein Partner gewalttätig ist und in diesen Beziehungen Kinder sind? Also welche typischen Probleme tauchen da dann im Familiengericht auf, wenn eben gemeinsame Kinder da sind, beziehungsweise warum sind solche Sorgerechts- und Kontaktrechtsverfahren oft ganz besonders riskant für Gewaltüberlebende oder Betroffene?
Also die größten Hürden in einem familienrechtlichen Verfahren für betroffene Frauen, die ihre Kinder schützen wollen vor der Gewalt des Vaters, der ja in der Regel die Gewalt einerseits gegenüber der Kindesmutter, also der früheren Partnerin, ausgeübt hat, in Anwesenheit der Kinder. Das heißt, wir sprechen hier von Miterleben der Gewalt durch die Kinder, was auch eine psychische Gewalt an den Kindern ist, teilweise sogar bedrohlicher ist für ganz kleine Kinder, als Gewalt direkt zu erleben. Denn mitzuerleben, dass an meiner nächsten Bezugsperson, an meiner Hauptbezugsperson, der Mutter, dass die so bedroht wird, das ist auch eine Bedrohung für das junge Kind selbst. Das wird in der familienrechtlichen Praxis noch viel zu wenig beachtet. Gleichzeitig haben wir Väter, die das abstreiten. Das heißt, wir haben wieder die Beweisproblematik. Die wenigsten Frauen in so einer Situation haben eine Strafanzeige erstattet und wenn, dann wurde sie vielleicht eingestellt, weil mehr als die Hälfte der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt werden eingestellt. Das heißt, es gibt in den seltensten Fällen ein strafgerichtliches Urteil mit einem Schuldspruch. Und wenn wir das nicht haben, dann müsste ja eigentlich, und das ist ja auch eigentlich die Aufgabe einer Familienrichterin, die Familienrichterin sich die Gewaltsituation selbst anschauen, denn sie ist verpflichtet, das Kindeswohl an oberster Priorität zu prüfen. Und das geht in einem Prozess leider gänzlich unter. Familiengerichte verweisen die Familie schnell einmal nach dem ersten Antrag auf Kontaktregelung an eine Stelle, die heißt Familiengerichtshilfe. Da arbeiten Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Pädagoginnen, Erziehungswissenschaftlerinnen. Die bekommen den Akt und sollen Gespräche mit den Eltern führen und eine Empfehlung abgeben. Und dort wird die Gewalt wirklich ausgeklammert. Wenn Klientinnen dorthin gehen und von Gewalt erzählen, haben sie mir schon danach rückgemeldet, heißt das, jetzt lass mal die Gewalt auf der Seite, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Zukunft, lass mal die Vergangenheit in der Vergangenheit. Wir brauchen jetzt eine Lösung für die nächsten Monate. Und ich denke mir immer, ja, eine Zukunftsprognose ist natürlich so das Wesen des familiengerichtlichen Verfahrens, aber wie soll man eine Zukunftsprognose machen, wenn man nicht auf den Erfahrungen, auch vor allem der jüngsten Vergangenheit, aufbauen kann? Es wird irgendwie erwartet, dass ein Tabula rasa erfolgt. Wir fangen jetzt mal bei Null an, der Vater kriegt einen Vertrauensvorschuss, der sagt, er hat es nicht gemacht, jetzt vertrauen wir ihm mal und jetzt kriegt er mal ein Kontaktrecht. Und da gehen meines Erachtens die Väterrechte vor den Kinderrechten. Und wenn Kinder auch so weit sind, dass sie ihre Väter ablehnen, weil sie Angst vor ihnen haben, wenn sie konkrete Vorfälle schildern, dann heißt das sehr schnell, also der Fokus richtet sich nicht an den Vater mit den Fragen, wie können wir mit ihm arbeiten, dass er seine Erziehungsdefizite abbaut, ein Antiaggressionstraining besucht und so weiter, sondern der Fokus richtet sich sehr schnell rüber zur Mutter. Was hat die Mutter getan, dass die Kinder den Vater jetzt so ablehnen. Und die Antwort dieser Behörden ist ganz oft, naja, die Kinder sind in einem Loyalitätskonflikt, die spüren diese ablehnende Haltung der Mutter gegenüber dem Vater, ihre Bedenken, die sie aufgrund der Paarebene gegen ihn hat, weil es ist ja der Ex. Und die Mutter projiziert ihr ablehnendes Verhalten auf die Kinder und die Kinder solidarisieren sich mit ihrer Hauptbezugsperson, der Mutter, und lehnen deshalb den Vater, den sie ja eigentlich lieben und gerne sehen würden, ab, weil sie trauen sich nicht, den Papa lieb zu haben, weil damit würden sie die Erwartungshaltung der Mutter nicht erfüllen. Das ist dann die einzige, kommt mir vor, Erklärung. Und wenn ich dann frage, ja, aber die Kinder haben es doch geschildert. Ja, die Kinder haben das schon geschildert, aber es kann ja auch sein, dass es hier eine Beeinflussung gab. Und das ist ein ganz tragischer und nicht zulässiger Schlussfolgerung. Denn wir haben hier mit einem Thema zu tun, das heißt Bindungsintoleranz. Das wird ganz vielen Müttern vorgeworfen, wenn sie ihre Kinder schützen wollen vor einem gewalttätigen Vater.
Bindungsintoleranz. Ja. Magst du das genauer erklären?
Bindungsintoleranz ist ein Begriff, der in sämtlichen Beschlüssen, die mir so in meinen Akten bekannt sind und in Gutachten von Sachverständigen immer wieder über den Weg läuft, und der bedeutet, also die Bindungstoleranz ist die Fähigkeit eines Elternteils, die Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil zu fördern. Eigentlich nur zu tolerieren, deswegen Toleranz, aber eigentlich ist auch erwartet, dass man die fördert. Also die Mutter soll die Beziehung des Kindes zum Vater fördern, und wenn sie es nicht tut, weil sie sagt, ich habe aber Sorge, dass dieses Kontaktrecht nicht gut ist für unser Kind, zuerst möchte ich, dass er ein Antigewalttraining absolviert und daran arbeitet, dann ist sie nicht förderlich für diese Beziehung, und dann ist sie Bindungsintoleranz. Also sie arbeitet bewusst dagegen. Es ist mehr oder weniger ein Synonym für das Wort Entfremdung. Und das Wort PAS, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Parental Alienation Syndrome, das ist ein pseudowissenschaftliches Syndrom, das in vielen Staaten schon verboten wurde. Österreich hat sich noch nicht klar dazu bekannt. Aber ich habe vorher schon die Istanbul-Konvention erwähnt, die Österreich ratifiziert hat. Und GREVIO ist so ein unabhängiges Komitee, das prüft, ob Österreich alle Mindeststandards auch wirklich umgesetzt hat. Und die haben Österreich ganz stark dafür gerügt, dass bei uns das Thema Bindungsintoleranz oder Parental Alienation Syndrome noch in den Gerichtsverfahren überhaupt verwendet wird.
Also die Idee, dass die Mutter die Kinder entfremdet vom Vater und sozusagen sie die Schuldige ist, wenn die Kinder sagen, da passiert Gewalt.
Genau. Genau, also genau im Gewaltkontext darf dieser Vorwurf, das ist nämlich eine Schutzbehauptung vieler Täter, und von daher kommt das auch. Richard R. Gardner hat diesen Begriff damals geprägt, und das ist eine Schutzbehauptung in Verfahren, wo Vätern Gewalt vorgeworfen wird, zurückzuschießen und zu sagen, die sind ja nur beeinflusst von der Mutter, diese Kinder.
Braucht es deiner Meinung nach ein neues Verständnis davon, was Kindeswohl bedeutet in so Gewaltkontexten und in Gerichtsverhandlungen?
Grundsätzlich gibt es das schon. In unserem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, im ABGB, gibt es einen Paragraphen 38, und der definiert das Kindeswohl. Das sind alle möglichen Aspekte beinhaltet, unter anderem die Ziffer 7, und die sagt, Kindeswohl ist auch die Vermeidung, Gewalt selbst zu erleben oder an nahen Bezugspersonen mitzuerleben. Also wir hätten diese Definition schon, aber ich habe sie noch nie in einem Beschluss gelesen. Wahrscheinlich auch, weil die Gewalt ja nie geprüft wird, sondern es gab kein Strafverfahren oder es gab eine Einstellung oder einen Freispruch und dann gab es halt nichts. Und dann wird das halt übergangen und dann ist es auch erledigt. Ich möchte jetzt auch nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch da die ab und zu Richterinnen, die dem auch wirklich nachgehen. Es gibt auch einstweilige Verfügungen, und oft sind die Familienrichterinnen ja auch zuständig für die Prüfung einer einstweiligen Verfügung, also quasi eines Kontaktverbots, dass das Opfer auch in einem Zivilverfahren gegen den Täter für einen längeren Zeitraum durchsetzen kann. Und dann haben die schon die Vorgeschichte. Aber es wundert mich immer mehr, dass eine einstweilige Verfügung sehr, sehr schnell durchgehen kann, weil da muss man einen Sachverhalt nur bescheinigen, das ist ein niedrigeres Beweismaß. Und gleichzeitig dieselbe Richterin im familienrechtlichen Verfahren sagt, so, und jetzt geht es aber um den Vater, jetzt geht es nicht um den Ex-Mann, jetzt geht es um den Vater, und da müssen wir jetzt andere Maßstäbe ansetzen. Und Kontakt ist immer wichtig. Das ist so ein Grundsatz, der sich irgendwie ein bisschen verbreitet, dass jeder Kontakt zum anderen Elternteil, mag der auch gewalttätig sein, immer das Richtige und das Beste für das Kind sein muss. Und das muss bei Gewalt wirklich hinterfragt werden.
Für alle, die jetzt nicht Jus studiert haben und keine Expertinnen sind, ich weiß nicht, ob allen klar ist, wo der Unterschied überhaupt ist zwischen Strafrecht und Zivilrecht und Familienrecht. Magst du das mal kurz erklären, wo da der Unterschied ist oder warum das überhaupt verschiedene Systeme sind?
Ja, also wir unterscheiden das Zivilrecht vom Strafrecht. Strafrecht ist quasi die Staatsanwaltschaft zuständig, wenn es ein Offizialdelikt ist. Was ist ein Offizialdelikt? Alles, was im Rahmen der Dienstbarkeit der Polizei zur Kenntnis gebracht wird, also zum Beispiel, wenn eine Frau zur Polizei geht und eine Anzeige erstattet, dann legt die Polizei eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft verfolgt das Delikt, auch wenn das Opfer es nicht möchte. Manche Opfer, die einen Angehörigenstatus zum Täter haben, also quasi die Ehefrauen, die eingetragenen Partnerinnen, die Lebensgefährtinnen, die noch in aufrechter Beziehung sind, weil sie sich doch noch nicht trennen konnten oder wieder zurückgegangen sind, oder Partnerinnen, die ein gemeinsames Kind haben, auch nach der Trennung, haben diesen Angehörigenstatus und können sich grundsätzlich auch ihrer Aussage entschlagen, sagen wir Juristinnen, also können von ihrem Aussageverweigerungsrecht sozusagen Gebrauch machen. Aber grundsätzlich ist der Staat verpflichtet, Gewalt zu ahnden. Es ist zum Glück keine Privatsache mehr, Gewalt zu erleben, sondern der Staat hat hier einen Verfolgungsanspruch. Und wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass ein Schuldspruch wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, dann muss Anklage erhoben werden und ein Strafgericht verurteilt. Und da geht es dann quasi um eine Freiheitsstrafe, um eine Geldstrafe, die an den Staat zu zahlen ist. Davon losgelöst ist das Zivilrecht, das ist ein Privatrecht. Das bedeutet, das sind einzelne Personen, die gegeneinander vor Gericht Klagen erheben. Eine Scheidungsklage einbringen, wenn man sich scheiden lassen möchte. Einen Antrag auf Regelung des Kontaktrechts oder der Obsorge einzubringen, wenn man nach der Trennung eben diese Themen regeln möchte. Unterhalt einzuklagen, wenn der Mann die Frau finanziell aushungern lässt und ihr keinen Unterhalt leistet. Kindesunterhalt beantragen, wenn der Vater seinen Alimenten nicht nachkommt.
Und ist der Umgang mit Opfern ein unterschiedlicher, je nachdem, in welchem System man sich gerade befindet?
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Gut, dass du das ansprichst. Mir fällt ja schon immer wieder auf, ich bin ja Opferanwältin und Familienrechtsanwältin. Und da sehe ich ja wirklich beide Welten, den Strafprozess und den familienrechtlichen Prozess. Und in der Strafprozessordnung haben wir sehr viele Opferrechte, die dort verankert sind. Wirklich ganz wichtige Opferrechte. Und wir waren ja auch immer Vorreiterinnen im Gewaltschutz. 1997 hatten wir das erste Gewaltschutzpaket, haben das Betretungsverbot erfunden. Viele Staaten haben es uns nachgemacht. Also wir waren wirklich so die, auf die alle geschaut haben. Und mittlerweile, und dann wurden natürlich über die Jahre ganz viele Opferrechte auch installiert. Und wir haben sehr viele, aber an der Umsetzung scheitert es teilweise. Dennoch sind Opfer in einem Strafprozess wirklich ganz toll unterstützt. Sie haben das Recht auf eine kostenlose Prozessbegleitung. Das heißt, wenn ein Opfer von Gewalt eine Anzeige bei der Polizei erstattet und durch diesen Strafprozess muss, dann muss sie das nicht alleine tun. Dann wird sie begleitet von einer psychosozialen Beraterin aus einer Opferschutzeinrichtung, die sie stärkt, emotional stärkt, die sie zu jeder einzelnen Einvernahme begleitet, die immer gut zuredet, die auf ihrer Seite ist, die darauf achtet, dass im Gerichtsverfahren, wenn es zu einer Verhandlung kommt, sie den Täter nicht sehen muss, dass wir in einem eigenen Opferschutzraum warten, bis die Verhandlung losgeht, damit es keine Begegnungen gibt im Gerichtssaal. Und auch im Gerichtssaal gibt es die Möglichkeit, eine abgesonderte Vernehmung des Opfers zu beantragen, sodass sie nicht neben ihm in seiner Anwesenheit aussagen muss. Dieselbe Frau hat gegen denselben Täter am nächsten Tag eine familienrechtliche Verhandlung wegen Kontaktrecht, Obsorge, Scheidung und sitzt auf einmal einen Meter entfernt vom Täter. Denn im familienrechtlichen Verfahren wird darauf keine Rücksicht genommen. Das heißt, da sitzt dann die Frau vollkommen eingeschüchtert neben dem Mann, von dem sie gestern noch im Strafverfahren geschützt wurde, wo sie eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, dass er sie nicht sehen darf und sich ja 100 Meter nicht annähern darf. Im Gerichtssaal gilt das nicht, weil da kann ja eh nichts passieren, da wird er schon nicht auf sie losgehen. Darum geht es ja nicht. Aber das zu erkennen, dass es hier um die psychische Retraumatisierungsgefahr geht, wenn sie neben dem Täter sitzt und jetzt aus Sicht einer Mutter sprechen muss, einer Ehefrau sprechen muss, was ihr alles passiert ist, das wird sehr ausgeklammert. Es gibt zwar das Recht, dass man auch im Rahmen eines Zivilverfahrens diese Videobefragung beantragen kann, aber unsere Gerichte sind nicht entsprechend ausgestattet, dass wir entsprechend viele Videoanlagen haben. Das heißt, sie fällt um dieses Recht auch um und den Richterinnen ist es auch, kommt mir vor, manchmal auch zu mühsam.
Wir haben ja schon vorhin gesprochen, oder beziehungsweise du hast gesagt, dass die Hälfte aller Anzeigen wieder eingestellt werden, wenn es um häusliche Gewalt geht. Haben da Opfer auch das Risiko, dass dann die Täter oder die mutmaßlichen Täter, weil die sind ja dann offiziell unschuldig, dass die sie verklagen? Wegen übler Nachrede, Falschbeschuldigung?
Also wenn es eine familienrechtliche Verbindung zwischen den beiden gibt, dann ist das eher selten der Fall, weil letztlich das Geld, das da eingeklagt werden würde, das muss sowieso bei der nachehelichen Aufteilung wieder aufgeteilt werden. Also das habe ich jetzt so in diesem Kontext noch nie erlebt. Aber was ich schon kenne, und das ist ein Phänomen, das sich immer mehr verbreitet und das schreckt ab vor Anzeigen, ist, wenn eine Frau, die sich vom Täter getrennt hat und kein Kind mit ihm hat oder die keine Ehe mit ihm führt, eine Anzeige erstattet, gerade wenn es bei sexualisierter Gewalt zu einer Anzeige kommt und dann 1:1 die Gegenanzeige kommt. Eine Verleumdungsanzeige, eine Anzeige wegen falscher Beweisaussage und dann vielleicht auch noch eine zivilrechtliche Klage auf Unterlassung, auf Schadenersatz, auf Übernahme der Kosten der Verteidigung. Also diese Phänomene, die häufen sich und das Problem bei diesen Gegenanzeigen sind ja nicht nur diese ungewissen Ausgänge dann dieser Zivilprozesse und diese hohen Kostenfolgen, man muss sich eine Anwältin checken, die bezahlen und man weiß nicht, was rauskommt, sondern es kann richtig teuer werden, weil der Mann kann es nämlich auch in der Hand haben, wie teuer der Prozess wird, weil er kann eine Bemessungsgrundlage besonders hoch ansetzen und dann sind die Anwaltskosten auch besonders hoch und er kann es alleine definieren. Also das ist schon eine erhebliche Gefahr und wenn ich eine Anzeigenberatung mache, dann kläre ich auch über dieses Phänomen auf und das ist natürlich abschreckend und eigentlich möchte ich nicht abschrecken, aber ich muss oft in einer Anzeigenberatung wirklich abschreckende Dinge sagen und das ist genau die Fehlentwicklung, in die wir uns gerade bewegen.
Ja, ich kenne nämlich tatsächlich ein paar Fälle, wo Frauen, also das war nicht häusliche Gewalt, aber das waren sexuelle Übergriffe, die anzeigen wollten und denen wurde dann tatsächlich abgeraten davon, weil es sehr schwer ist, das zu beweisen und weil das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie dann eine Klage kriegen.
Wobei man auch sagen muss, wenn es zu so einer Gegenanzeige kommt, also das Schlimme neben diesen ganzen finanziellen Folgen und den Sorgen und dieser Belastung, dass man jetzt selber da einen Prozess hat gegen sich, ist ja, dass man den Opferstatus ein bisschen verliert. Man ist ja dann in einer Doppelrolle. Man ist im Strafverfahren Opfer und Beschuldigte. Und die schönen Opferrechte, von denen ich vorher gesprochen habe, die sind ja dadurch ausgehöhlt, weil die nicht nebeneinander bestehen können. Und gleichzeitig ist aber auch zum Glück meine Erfahrung, dass das Verfahren gegen die Frau sehr, sehr oft eingestellt wird, weil man ihr das ja auch nicht nachweisen kann, wenn es nicht stimmt, dass sie hier gelogen hat. Das Fatale ist nur, dass auch das Verfahren gegen den Mann eingestellt wird. Es ist eine super Verteidigungsstrategie offenbar, eine Gegenanzeige zu erstatten, weil dann die Staatsanwaltschaft sagt, hey, bitte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was los ist, na, dann stelle ich beides ein.
Und das ist sehr tragisch, weil gerade auch wenn es um Vergewaltigung geht, sind ja die Verurteilungsraten in Österreich wirklich, ich glaube, bei 6% oder so.
Statistik kann ich jetzt leider nicht liefern.
Ich glaube, es sind ca. 6%, ja.
Sie ist niedrig, ja. Sie ist sehr niedrig. Die Dunkelziffer ist so groß, dass das wieder nur ein ganz ein kleiner Prozentsatz ist.
Wir haben jetzt schon über Statistik und Österreich gesprochen. Österreich wird ja ganz oft auch als Land der Femizide bezeichnet. Warum ist denn das Problem in Österreich so enorm?
Ich glaube, um eine richtige Antwort zu finden, müsste man das wirklich einmal in einer Studie aufgreifen. Es gibt viel zu wenig Studien. Es wurden zwar Gerichtsakten über Morde und Mordversuche analysiert über viele Jahre hinweg vom Institut für Konfliktforschung. Aber warum in Österreich so speziell viele Frauen, und zwar mehr Frauen als Männer, ermordet werden, das ist eines der präventiven Maßnahmen, um die Faktoren quasi auch zu benennen und dagegen zu halten und dagegen zu arbeiten. Also das würden wir uns ja wünschen. Es gab damals eine Screening-Gruppe, die beauftragt wurde, damals unter der Staatssekretärin Caroline Edtstadler. 2019 war das, glaube ich, als es so besonders viele Frauenmorde gab. Da gab es alle paar Tage wieder einen Frauenmord. Und das hat die Regierung damals zum Anlass genommen, das mal zu überprüfen. Sie haben die Mordversuche von 2018 bis 2019 analysiert, um zu schauen, wo sind die gemeinsamen Nenner? Wo liegt der Fehler? Wo hätten wir nachschärfen müssen? Was hätten die Beamtinnen schon wissen können? Welche Stellen waren mit diesen Personen schon in Kontakt und haben nicht miteinander kooperiert oder sich nicht multiinstitutionell ausgetauscht? Und genau auf diese Fehler sind sie dann auch draufgekommen einerseits. Dass wir in Österreich noch kein wissenschaftlich geprüftes Gefährdungseinschätzungstool verwenden seitens der Polizei. Es gibt ja welche, also die Gewaltschutzexpertinnen in den Gewaltschutzzentren, die verwenden diese Tools. Die gibt es seit Jahrzehnten, die sind wissenschaftlich geprüft, die funktionieren gut, die liefern eine erste Einschätzung, wie gefährdet ist eine Frau. Und da gibt es verschiedenste Ergebnisse bis hin zur extremen Gefährdung. Die Polizei, die dafür zuständig ist, eine Gefährlichkeitseinschätzung durchzuführen, um auch zu erörtern, muss ich den jetzt festnehmen? Soll ich bei der Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft anregen? Wie geht es denn hier weiter? Die verwenden diese Tools nicht. Und das ist zum Beispiel eines der Punkte gewesen, der rausgekommen ist, dass es ganz wichtig ist, so ein Tool bundesweit zu installieren, weil wir haben immer wieder so Pilotprojekte, aber die setzen sich dann nicht durch. Weil das war das Thema Fortbildung ein großes Thema, denn die Studie hat herausgefunden, dass es offenbar das eigene Glück ist, ob man an eine Beamtin oder einen Beamten gerät, der besonders geschult ist, besonders viel Erfahrung hat, besonders gründlich arbeitet. Es gibt nämlich noch keinen Fragenkatalog, der verwendet wird. Also noch keine gezielte Fragenliste, was so ein Polizist oder eine Polizistin mit einer gefährdeten Person so alles durchgehen soll. Und das ist schon fatal, weil ich finde, das ist einfach sorgfaltswidrig.
Was sind denn so die wichtigsten Kriterien? Was macht eine Person besonders gefährdet? Oder was macht einen Fall zu einem Hochrisikofall eigentlich?
Also diese Checkliste hat wirklich umfassende Fragen. Einerseits ist eine Frage, und das ist in einem gerichtlichen Kontext fast nie ein großes Thema, ob die Frau schon mal gewürgt wurde. Weil Würgen ist wirklich ein Hochrisikofall. Bei den Gerichten, ich habe heute gerade eine Verhandlung beim Bezirksgericht gehabt, da wurde die Frau auch gewürgt und hat wirklich schlimme Würgemale gehabt. Das sieht man echt selten, weil meistens hinterlässt es keine Spuren am Hals, sondern Pünktchen bei den Augen und so weiter, was auch sehr schwer zu erkennen ist, weil auch das Gesundheitspersonal entsprechend geschult werden muss, Gewalt zu erkennen. Aber in dem Fall war es so, dass die Frau gefragt wurde, wurden sie auch gewürgt und die Frau hat das bejaht und dann war so, aha, okay, dann gehen wir zum nächsten Fall, ohne dass da irgendein Kommentar abgegeben wurde, dass Würgen wirklich eine extrem gefährliche Gewaltanwendung ist. Das wäre zum Beispiel so ein Hochrisikoindikator.
Was weiß man denn über die Täter und über die Opfer?
Dass die Opfer meistens weiblich sind, dass ihre Täter meistens männlich sind, dass das eine geschlechtsspezifische Form der Gewalt ist und dass die Männer, die Opfer werden, meist Opfer von Männern werden, von Brüdern, Vätern und anderen Männern aus ihrem Umfeld.
Gibt es in Österreich eigentlich auch irgendwelche Statistiken zu Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen?
I don't know, ich kenne sie nicht. Ja, ich kenne sie nicht.
Weil sich da spannend finde in dem Kontext ist, dass, weil du gesagt hast, dass Männer oft dann Opfer von anderen Männern werden, dass gerade in Schulenbeziehungen auch, also es gibt Statistiken aus dem englischsprachigen Raum, die uns sagen, dass 50% aller Schulenmänner von Gewalt betroffen waren im letzten Jahr innerhalb ihrer Intimbeziehung. Also da gibt es, glaube ich, auch ein großes Dunkelfeld, das in Österreich überhaupt noch nicht besprochen wird.
Ja, hast du recht. Besprochen wird das wirklich viel zu selten. Ich glaube, dass auch in lesbischen Beziehungen Gewalt, vor allem in Form von psychischer Gewalt, Stalking, also ich habe schon einige Klientinnen, die von Stalking betroffen waren in ihrer lesbischen Beziehung. Aber eine mediale Diskussion dazu oder auch in den Arbeitsgruppen war das bis jetzt kein Thema.
Es ist ja heute der NAP präsentiert worden, der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt. Und das war wirklich heute, ein paar Stunden bevor wir da waren, und wir sind beide nicht dazugekommen, noch uns wirklich anzuschauen, aber wir haben ihn beide überflogen. Magst du mal kurz erklären, was der Nationale, also um da kurz darauf zu referenzieren, weil wir das natürlich jetzt nicht ganz ignorieren können, weil das heute präsentiert wurde, magst du kurz erklären, was der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt ist, weil du warst ja auch in einer Arbeitsgruppe, nicht?
Genau, ja. Ja, also die Frauenministerin, endlich eine feministische Frauenministerin, die wir hier wieder haben, hat ins Leben gerufen, den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. Das ist eine Forderung, die schon sehr lange von den Gewaltschutzexpertinnen immer wieder laut geworden ist. Und die Frauenministerin hat das jetzt zum Anlass genommen und die Regierung hat das beschlossen. Und über den Sommer wurde sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ich habe gelesen, 250 ExpertInnen wurden beigezogen in insgesamt 8 Arbeitsgruppen. Und ich war in der Arbeitsgruppe, wo es um das Thema Justiz ging, also Gewalt im rechtlichen Kontext, Familienrecht und Strafrecht. Und wir haben heute kurz überflogen, es sind 24 Seiten voller Maßnahmen, die heute präsentiert worden sind. Teilweise sind es Evaluierungsvorhaben, teilweise sind es Themen, die weitergegeben werden in weitere Arbeitsgruppen. Was jetzt ganz konkret umgesetzt wird, weiß ich noch nicht. Das wird man sehen. Ich hoffe, dass wir, und wir haben jetzt gerade ein sehr, sehr besonderes Window of Opportunity mit einer feministischen Justizministerin, einer feministischen Frauenministerin.
Und einer ÖVP.
Und einer, sorry. Ja, es wird eine politische Frage werden, was sich dann letztlich durchsetzen lässt. Das ist es auf jeden Fall. Das ist es leider immer. Ein Politikum, aber ich glaube, die Politik kann die Femizidrate in Österreich auch nicht mehr länger ignorieren und die Gewalt gegen Frauen. Es ist so ein allumfassendes Thema und der Sinn des Nationalen Aktionsplans war ja, wenn man Gewalt nachhaltig ändern möchte, dann muss man an verschiedensten Schrauben drehen. Und deswegen hat man beschlossen, dass in allen Ressorts, allen Ministerien die einzelnen Lücken, die es im System noch gibt, ausgelotet werden und mit Maßnahmenvorschlägen versucht wird, diese Lücken zu schließen. Also angefangen von der Bubenarbeit, der Änderung der Lehrpläne oder Ergänzung der Lehrpläne, dass eben auch dort gendersensible Erziehung ein Thema werden soll und diese Männlichkeitsbilder abgebaut werden sollen, diese Stereotypen, bis hin zu Erweiterungen von Opferrechten im Strafverfahren. Also ganz viele Maßnahmen, auch Cybergewalt betreffend, die Situation in der Arbeitswelt, damit die ökonomische Abhängigkeit nicht weiter voranschreitet von Frauen. Allumfassende Maßnahmen. Ich kann nur hoffen, dass so viele wie möglich umgesetzt werden. Das würde einen Riesenunterschied für sehr, sehr viele Frauen bedeuten.
Und es ist wirklich ein sehr umfassendes Dokument mit sehr umfassenden, zumindest mal Überschriften.
Ja, das, was öffentlich bekannt ist, sind Überschriften. Ich habe natürlich ein bisschen hinter die Kulissen schauen können und ich weiß, dass die Expertinnen in meiner Arbeitsgruppe wirklich ganz konkrete Maßnahmenvorschläge gemacht haben. Also die Überschriften gab es auch schon zu Beginn unserer Arbeitsgruppe, aber wir wurden eben aufgefordert, zu jeder Überschrift konkrete Maßnahmen und ein konkretes Wording vorzuschlagen und das haben wir gemacht und ich hoffe, das wird jetzt auch noch umgesetzt.
Ja, du hast schon das Thema digitale Gewalt auch angesprochen, wo es ja auch im Nationalen Aktionsplan jetzt ein ganzes Kapitel gibt dazu. Und das spielt ja wahrscheinlich auch im Kontext häuslicher Gewalt eine Rolle. Inwiefern verändern so Sachen wie Digitalisierung, soziale Medien, möglicherweise jetzt auch KI, also da gibt es ja sicherlich viel, was man sich noch gar nicht vorstellen kann. Wie verändert das die Dynamik männlicher Gewalt? Also ich denke jetzt an Stalking, ich denke an digitale Gewalt, digitales Stalking. Und wie gut ist das Recht darauf überhaupt vorbereitet? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es, wenn es um digitale Gewalt geht, man sehr, also das ist irgendwie so ein Ding, das noch gar nicht irgendwie so auf dem Schirm ist.
Ja, hast du recht. Also Gewalt endet ja bei einer Beendigung der Beziehung nicht automatisch. Ganz im Gegenteil, sie nimmt eine andere Form an. Also wenn der räumliche Zugang zum Opfer nicht mehr da ist, dann nimmt die Gewalt von der körperlichen Gewalt, geht sie über in die Cybergewalt, in die sogenannte Nachtrennungsgewalt, die psychische Gewalt beinhaltet, ökonomische Gewalt.
Inwiefern kann die ökonomische Gewalt beinhaltet? Entschuldigung, dass ich
das unterbreche. Ja, dass dann eben der Unterhalt nicht geleistet wird, dass man alles gerichtlich durchsetzen muss durch lange Prozesse, die sehr teuer sind, die sehr lange dauern. Und bis dahin ist man auf einer Durststrecke, weil es wird dann in der Zwischenzeit einfach nichts ausbezahlt. Und man hat viele Schulden angehäuft, eigentlich auch, um die Betroffenen dazu zu bringen, aufzugeben. Also sie so aushungern zu lassen, dass sich die Anwälte nicht mehr leisten können, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können, die Miete nicht mehr leisten können, das Essen nicht mehr leisten können und sie irgendwann sagen, okay, ich lasse mich hier jetzt auf eine Einigung ein. Ich akzeptiere weniger, Hauptsache ich kriege jetzt schnell meine Kinder gefüttert.
Also das ist eine Zermürbungsstrategie eigentlich.
Ja, und auch eine Machtdemonstration. Ja, ich habe es in der Hand und ich habe dir schon gesagt, wenn du dich trennst, aber dann gibt es den Rosenkrieg. Diese Drohungen hören viele meiner Klientinnen, das schreckt sie ja auch jahrelang ab, irgendetwas zu unternehmen und aus dieser Beziehung auszubrechen. Aber was die Cybergewalt anbelangt, online ist man immer erreichbar. Also wenn man offline nicht mehr erreichbar ist, weil man nicht mehr gemeinsam wohnt, weil die Frau an einen sicheren Ort, in ein Frauenhaus etwa geflüchtet ist, wenn man keinen direkten Zugang mehr zu ihr hat, körperlich, räumlich, dann gibt es immer noch das Internet. Und da ist eine Frau immer erreichbar und das ist so eine Belastung. Rund um die Uhr dauernd flammt das Handy auf. Selbst wenn man ihn blockiert, gibt es ein Fake-Profil, man wird wieder kontaktiert. Es sind sehr, sehr wiffe Täter, die es schaffen, über Fake-Profile sich also wieder eine Einstellung des Verfahrens zu erwirken, weil unsere Polizei und auch die Kapazitäten und Ressourcen bei der Polizei. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die einzelnen BeamtInnen schuld sind, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen einfach mehr Mittel zur Verfügung stellen und mehr Know-how. Es ist ganz schwer, einen Täter ein Fake-Profil zuzuordnen. aus derzeitiger Sicht offenbar. Und deswegen werden viele Fälle von Cybermobbing eingestellt. Ich habe, seitdem dieses Delikt 2009 in Kraft getreten ist, 3-mal ein Verfahren diesbezüglich bei Gericht erlebt. Alle anderen Verfahren sind eingestellt worden oder wurden gar nicht erst zur Anzeige gebracht. Stalking ist auch ein schwieriges Delikt, wenn man gemeinsame Kinder hat, weil da ist die Standardausrede, naja, wir haben ja Kinder, wir müssen ja kommunizieren, das war kein Stalking. Dass der mitten in der Nacht über die Kinder reden will, dass der mitten in der Nacht anruft, vor der Haustüre steht, das wird dann halt ausgeklammert, weil er hatte nicht den Vorsatz, sie unzumutbar zu beeinträchtigen in ihrer Lebensführung, das ist nämlich die Voraussetzung, er wollte nur mit der Frau was über die Kinder besprechen.
Ich habe in dem Zusammenhang eine Podcast-Empfehlung. Das ist, glaube ich, letzte Woche ist der Podcast rausgekommen, der heißt The Rape Tapes. Kann man in der ARD Mediathek hören, das ist ein Podcast von NDR und KM11 Stories heißen die. Und der basiert auf dieser Recherche, die letztes Jahr gemacht wurde von Steuerung F und NDR, glaube ich, wo es um diese Telegram-Gruppen und Pornoforen ging, wo Männer sich zu zigtausenden, also nur eine dieser Telegram-Gruppe hatte zum Beispiel über 70.000 Mitglieder, wo Männer im deutschsprachigen Raum sich verabredet haben und abgesprochen haben und Bilder ausgetauscht haben, wo sie ihre Ehefrauen, Partnerinnen, platonischen Freundinnen, Mütter, Töchter über Jahre hinweg sediert und vergewaltigt haben und dann das Vergewaltigungsmaterial dann eben ausgetauscht haben, verkauft haben, sich gegenseitig Tipps gegeben haben, welche veterinärmedizinischen Benzos man am besten verabreicht, damit die bei einer pharmakologischen Testung nicht gefunden werden und solche Dinge. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, in diesem Podcast, der wirklich sehr bedrückend und beeindruckend ist, kommt eine Betroffene zu Wort, die 15 Jahre lang von ihrem Ehemann vergewaltigt wurde, sediert, die auch keine Ahnung hatte, dass ihr das passiert. Also das merkt man auch nicht. Ja. Sehr ähnlich wie der Fall Pellico in Deutschland. Und die sagt zum Beispiel auch, also abgesehen davon, dass sie natürlich massiv traumatisiert ist durch diese sexualisierte Gewalt, die ihr angetan wurde, jahrelang von den Menschen, denen sie am meisten vertraut hat. Ja. Also das ist was, was diese Frauen auch immer wieder berichten, dass das total schöne Beziehungen waren und sie nie auf die Idee gekommen wären und diesen Männern auch vertraut haben. Auch das ist eine Strategie übrigens, über die sich diese Männer austauschen in diesen Gruppen, dass sie das jetzt nur mit Frauen machen, die nie auf die Idee kommen würden, also absolut, weil sie so ein enges Vertrauensverhältnis haben und extra gute Ehemänner sind sozusagen. Mhm. Und das war ja auch bei Giselle Pellico so. Und genau, die sagt dann eben, und das ist der Grund, warum ich das im Kontext von digitaler Gewalt anspreche, weil das ja auch, abgesehen von der physischen und sexuellen Gewalt, die massiv ist, ja, also unvorstellbar, ja, ist es gleichzeitig aber auch nochmal dann eine Form von digitaler Gewalt, weil ich ja das Vergewaltigungsmaterial dann teile und online stelle und mich mit anderen austausche. Und diese Betroffene sagt, dass eins der Sachen, die sie dir bis heute Panikattacken macht, ist, dass sie Angst hat, wer da draußen alle das gesehen hat und dass das wieder hochgeladen wird, weil wenn es mal im Internet, also wir wissen, was im Internet ist, ist im Internet und quasi für immer, und dass das sozusagen, also dass diese digitale Komponente dann nochmal das Ganze multipliziert einfach.
Ja, ich kenne diesen Fall auch und ich kenne ihn deshalb, weil ich einen Akt dazu hatte auf meinem Kanzleitisch. Denn diese Frau, von der du gerade gesprochen hast, deren Mann sich kurz vor seiner Verhaftung, der verstorben ist durch einen Autounfall ohne Fremdeinwirkung, so darf man das offiziell nur nennen, dieser Mann hatte Kontakt zu einem Niederösterreicher.
Und
der Niederösterreicher hat Ähnliches mit seiner Lebensgefährtin gemacht. Und diese Lebensgefährtin ist meine Mandantin.
Wow, okay.
Und wir hatten diesen Prozess am Landesgericht Korneuburg.
Wahnsinn. Hast du schon mal, also ich mache jetzt einen Hard Cut, weil man... hast du schon mal erlebt, dass ein Gericht oder eine Behörde eine völlig absurde Vorstellung davon hatte, was Gewalt ist?
Also ich kann mich jetzt gerade ganz spontan erinnern an einen Familienrichter, dem wir versucht haben zu erklären, was psychische Gewalt ist. Und seine Antwort war, psychische Gewalt? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, was ist das? Also das war so ganz unverblümt, aber er war schon offen irgendwie auch für unsere Erklärungen, aber irgendwie hat er es nicht ganz gecheckt. Was meinen die da jetzt, diese zwei Frauen da? Und hat sich dann zu den Männern hingewandt, also der Mann mit seinem Anwalt. Und Also das war eine sehr, sehr abstruse Situation. Wir konnten ihm das dann eh begreiflich machen und er hat eine einstweilige Verfügung erlassen gegen den Mann und er aufgrund von psychischer Gewalt, es gab keine körperliche Gewalt zu diesem Zeitpunkt und im Scheidungsverfahren haben wir uns dann letztlich geeinigt, weil wir 9 Verhandlungstermine hatten und die Frau hatte keine Energie mehr und an der letzten Verhandlung hat sie gesagt, wer weiß, wie viele Verhandlungen es noch geben wird. Er zieht alles so in die Länge. Jede Verhandlung bringt dann nochmal neue Beweismittel vor. Jedes Mal wieder noch irgendeinen anderen Zeugen hören. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich verzichte auf Unterhalt. Ich möchte raus aus dieser Beziehung. Und die hat sich dann einer einvernehmlichen Scheidung hier unterworfen. Aber ja, das war so eine ganz abstruse Form, wie ein Richter auf das Wort psychische Gewalt reagiert. Mittlerweile ist es schon, es hat sich schon was getan. Wir haben auch immer wieder jüngere RichterInnen, gerade im familienrechtlichen Kontext. Das dürften offenbar nicht so die beliebtesten Planstellen sein bei Gericht. Das ist
warum
sehr,
denn?
Ich verstehe das auch nicht als Familienrechtsanwältin, aber viele sind Berufsanfängerinnen und wechseln nach kürzester Zeit wieder, weil es offenbar nur so ein kurzer Sprung ist. Ja? Also man ist quasi in diesem richterlichen Vorbereitungsdienst, der 4 Jahre dauert und dann wartet man auf die erste freie Planstelle. Und im Familienrecht ist immer was frei, aber das ist ja nicht so die beliebte Stelle. Und die Leute kommen dorthin und parken da halt einige Zeit und gehen aber dann eigentlich auf die nächste freie Planstelle, die sie mehr interessiert. Das Strafrecht, das Zivilrecht, irgendein anderes Gebiet. Das heißt, wir haben sehr viele Richterinnenwechsel. Aber was die jungen Richterinnen mitbringen, ist schon, dass sie schon ein bisschen mehr Verständnis haben für auch moderne Begriffe wie Gaslighting. Das muss man jetzt nicht mehr erklären. Das verwenden teilweise auch die typischerweise männervertretenden Anwälte. Es gibt ja solche und solche. Man ist ja auch schon bekannt dafür. Bei mir rufen kaum Männer an und wollen von mir vertreten werden. Bei mir melden sich sowieso nur Frauen. Aber Gaslighting muss ich nicht mehr erklären. Das wissen die Richterinnen schon, was das ist.
Wie oft kommt es denn vor, dass Gewalt vor Gericht als Konflikt missverstanden wird?
Ganz oft. Also im familienrechtlichen Kontext heißt das Elternkonflikt, Gewalt ist Elternkonflikt, ist ja Streiterei. Polizistinnen haben schon gesagt, die 2 Streithanseln da, die damals da auseinander.
Ich habe auch schon mal gehört, dass die Polizei gesagt hat, kann sein, dass sie zwar ein bisschen deppert seid.
Ja. Und der Kindergarten, nein, jetzt gehen wieder. Die Anzeige nehmen wir nicht auf, hat heute eine Klientin vor dem Bezirksgericht ausgesagt in einem Strafverfahren. Ja, also der Streit und Streit, das ist ja einfach dieses missverständliche Wording, dieses Unkonkrete, weil zum Streiten gehören 2, geht die Gesellschaft davon aus und für Gewalt braucht es eben nur einen Aggressor. Es ist so eine Themenverfehlung. Es ist genauso wie diese Schlagzeilen in der Boulevardpresse mit den Familientragödien. Nennt es doch beim Namen.
Beziehungsdrama.
Ja, Beziehungsdrama, genau.
Was sind denn typische Täterstrategien vor Gericht, die du im Verfahren immer wieder siehst?
Sie ist psychisch krank. Sie will sich nur Vorteile im Scheidungs- oder im Obsorgeverfahren holen. Sie ist die rachsüchtige Ex, weil ich habe mit ihr Schluss gemacht und sie kommt da jetzt nicht damit zurecht. Sie war die Aggressive und ich habe mich nur gewehrt. Das sind die typischen Behauptungen. Da haben wir Fotos von einem gemeinsamen Urlaub. Schaut mal, wie die da lacht. Jemand, der wirklich so Angst vor mir hatte, wird doch da nicht so lachen. Das sind die Versuche und die kriegen wirklich Raum dafür. Die Fotos werden zugelassen, werden erörtert. Sie muss erklären, warum sie da gelacht hat.
Was davon funktioniert vor Gericht besonders gut, deiner Erfahrung nach? Und warum?
Also es gibt Mythen. Gesellschaftliche Mythen, die sehr verbreitet sind, natürlich auch in einem Gerichtssaal Plattform finden. Richterinnen sagen dann immer, naja, ich muss mich ja auch mit den Vorhalten des Beschuldigten, des Angeklagten auseinandersetzen. Ich bin ja hier objektiv, ich muss ja in alle Richtungen fragen, deswegen greife ich das Thema gleich auf. Ja, das verstehe ich, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Richterin sagt, das ist irrelevant, diese Frage lasse ich nicht zu, weil sie irrelevant sind für das, was ich hier zu beurteilen habe, nämlich die Tat. Und so weit sind wir noch nicht. Ich kann mich erinnern an einen Fall, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, es gab eine einzige Richterin im Straflandesgericht, die gesagt hat, als der Verteidiger mit so einer Frage daher wollte, wieso haben Sie denn da gelacht auf die Fotos, sie würde jetzt vorlegen, hat gesagt, nein, lasse ich nicht zu, denn es ist vollkommen irrelevant.
Ja. Ob sie irgendwann gelacht hat.
Ja. Sorry, ist eigentlich so logisch. Ja. Aber.
Wie kann man denn Gerichte besser schulen, dass sie Gewalt einschätzen können und dass diese Täterstrategien immer nicht mehr funktionieren?
Also mir wäre es wichtig, dass diese Schulungen jene Personen durchführen, die mit Opfern arbeiten seit Jahrzehnten, die jahrzehntelange Expertise haben, das sind die Gewaltschutzeinrichtungen und deren Mitarbeiterinnen. Die haben das Know-how, die arbeiten tagtäglich mit Opfern und können die Bedürfnisse und die Sorgen von Opfern am besten artikulieren und eine Gewaltspirale natürlich auch am besten darlegen. Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, die Mitarbeiterinnen der Gewaltschutzzentren. Das sollten quasi die Trainerinnen sein in erster Linie. Und dann sollte man wirklich das, was man in jedem Studium auf der sozialen Arbeit, auf der Fachhochschule lernt, was man im Psychologiestudium lernt, diese Dinge müssen die Richterinnen vermittelt bekommen. Denn eine Richterin hat wirklich am Ende eine sehr schwere Aufgabe. Sie muss beweiswürdigen. Sie muss feststellen, welcher Sachverhalt hat sich ereignet, obwohl ich selbst nicht dabei war. Das ist wirklich schwer. Das verstehe ich. Aber wenn man dann diese Wissensvermittlung nicht im Vorfeld hat, dann ist das einfach trügerisch, eine Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Und es gibt so Stehsätze, die sich da so eingebürgert haben bei den Richterinnen. Die sagen dann immer, nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist das so und so. Und ich denke mal so, ich weiß nicht, ob jede Psychologin das so unterschreiben würde.
Was heißt nach der allgemeinen Lebenserfahrung?
Das ist halt so eine juristische Floskel, wie wir halt reden. Ja, die Richterinnen berufen sich bei der Glaubwürdigkeit, wem sie glauben, auf die allgemeine Lebenserfahrung. Okay. Die allgemeine Lebenserfahrung ist, dass man am Abend müde ist zum Beispiel. Ja? Also so allgemeine Lebenserfahrung, wo jeder sagt, ja, das stimmt, das weiß ich auch, weil das ist meine allgemeine Lebenserfahrung. Und das tun sie halt auch in so Konstellationen bezüglich Gewalt. Mhm. Oder gerichtsnotorisch ist, das heißt allgemein bekannt bei Gericht ist, gerichtsnotorisch ist auch so ein Begriff.
Okay, und das ist natürlich dann eine Route, über die sehr viele Vorurteile reinspielen können über Opfer und Täter.
Genau, mhm. Ja, das perfekte Opfer, dass da irgendwie so der Maßstab ist. Eine Frau, die eine gestandene Frau ist, die eine Ausbildung hat, einen tollen Job hat, die vielleicht sogar Karrierefrau ist und die sehr selbstbewusst in einem Gewaltschutzverfahren aussagt über das, was der Täter verübt hat, der wird in der Regel weniger geglaubt, ist meine Erfahrung aus meiner Praxis, als ein gebrochenes Opfer.
Weil die allgemeine Lebenserfahrung sagt, sie kann kein Opfer sein.
Der passiert das nicht. Okay. Na, die würde sich das nicht gefallen lassen.
Wenn du einen Stein ins Rollen bringen könntest, um in Österreich oder überhaupt im deutschsprachigen Raum ein Gesetz oder eine Maßnahme zu ändern oder einzuführen, welcher Stein wäre das? Also wenn jetzt die gute Fee kommt und sagt, Sonja, du darfst jetzt eine Sache aussuchen.
Ja, es gibt keine Gewalt gegen Frauen mehr.
Ja,
aber das ist schon das Ziel. Also ja. Ich darf den Stein schon bis zum Ende rollen, oder?
Dann kannst du dich juristisch umorientieren.
Ja, was mache ich dann?
Ich glaube, dir fällt was
ein. Ich Schauspielerin. Ins
Kosmos-Theater. Ja. Welche Ressourcen fehlen dir in der Praxis denn am dringendsten, wenn es darum geht, Betroffene zu schützen? Und was müsste passieren, damit Betroffene nicht mehr fürchten müssen, dass das System ihnen mehr schadet als hilft?
Was müsste sich tun? War das die Frage? Entschuldigung, ich bin schon müde.
Die Frage war, was müsste passieren, damit Betroffene nicht mehr fürchten müssen, dass das System ihnen mehr schadet, als es sie schützt oder hilft?
Ja. Gute Erfahrungen, Best Cases vor Gericht, nämlich, also so wie heute. Heute hatten wir eine sehr angenehme Verhandlung, meine Kollegin aus dem Frauenhaussektor, meine Klientin und ich. Die war so nervös, die Klientin, sie hat so Angst gehabt. Was ist, wenn er da ist? Was ist, wenn er nicht da ist? Genauso schlimm, oder muss ich noch einmal antanzen bei Gericht. Im Endeffekt war die Verhandlung super. Der Richter war wahnsinnig nett, sensibel, hat sie sehr, sehr angenehm befragt, hat ja bei jeder Antwort, die sie gegeben hat, auch so einen wertschätzenden Blick gegeben. Also sie hat sich so gesehen gefühlt, ernst genommen gefühlt, dass diese Frau, die übrigens dieselbe ist, die vor kurzem bei der Polizei war und da wurde sie abgewiesen, weil es geheißen hat, der Kindergarten, den darfst du jetzt nicht anzeigen, die hat danach irgendwann einmal doch eine Anzeige erstatten können, die dann eben heute bei Gericht gelandet ist und hat echt eine so gute Erfahrung gemacht, dass ich glaube, dass die wieder Anzeige erstatten wird, während jene Klientinnen, die sich gefühlt haben wie auf der Anklagebank im Verfahren, die eine Einstellung bekommen haben, die nicht ernst genommen worden ist, wird wahrscheinlich keine Anzeige mehr erstatten. Also das, glaube ich, macht einen großen Unterschied, wie mit Opfern umgegangen wird im Prozess, wie ernst sie genommen werden, ob sie ausreichend geschützt werden, welche Erfahrungen sie machen.
Du hast vorhin schon öfters angesprochen, wie wichtig das Umfeld ist. Wenn ich jetzt in meinem Umfeld oder wenn die Leute, die zuhören, in ihrem Umfeld den Verdacht haben, dass da in irgendeiner Beziehung Gewalt passiert, was kann ich denn tun als Angehörige, als Freundin, Schwester?
Also einerseits sind diese Personen später, wenn es dann schon zur Anzeige gekommen ist, wichtige Zeuginnen, die unbedingt beantragt werden sollen über ihre Erlebnisse, über alles, was sie wahrgenommen haben in dieser Phase. Aber sie können natürlich auch versuchen, diese Gewalt zu durchbrechen. Es gibt da ganz viele Tipps, es gibt auch ganz viele Initiativen wie Stopp, wie Partnerschaftsgewalt, wo Nachbarinnen ermutigt werden, Zivilcourage zu üben. Da gibt es natürlich ist auch Vorsicht geboten, denn wenn da gerade in der Nebenwohnung die Gewalt lautstark beginnt, sollte man im Grunde immer die Polizei rufen, weil es auch gefährlich werden kann für die betroffene Person. Es kann aber auch schon helfen, wenn man die Gewalt in dem Moment unterbricht, indem man läutet und nach einem Glas Milch fragt. Mhm. Weil der Täter hat das Gefühl, es gibt hier Beobachterinnen, ich muss aufpassen. Genau in dem Moment. Und die Gewalt ist mal kurz auch zu Ende. Die betroffene Nachbarin zum Beispiel auch im Stiegenhaus anzusprechen, in einem ruhigen Moment ihr die Notrufnummern zu geben. Meine Erfahrung ist, so viele Frauen wissen nicht, wie viel Angebot es gibt, kostenloses, niederschwelliges Angebot. Eine der wichtigsten Interventionsketten ist, dass wenn die Polizei kommt und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht, sodass der Täter sich mal 14 Tage auf jeden Fall nicht dem Opfer nähern darf und der Wohnung, dass die Polizei gleichzeitig verpflichtet ist, die Daten des Opfers an die an das Gewaltschutzzentrum zu schicken und die rufen dann proaktiv das Opfer an. Das ist die niederschwelligste Art, Hilfe anzubieten, denn nicht das Opfer muss sich irgendeine Notrufnummer googeln und da irgendwo andocken, sondern sie wird angerufen innerhalb von einem ganz kurzen Zeitfenster von einem Tag und dann wird ihr das gesamte kostenlose, anonyme Angebot unterbreitet, unter anderem die Prozessbegleitung im Strafverfahren, die Möglichkeit, dass eine einstweilige Verfügung eingereicht werden kann. Es gibt Helplines, wo man anrufen kann, 0800 222 555 zum Beispiel, die rund um die Uhr anonym Hilfe bieten, die psychosozial einmal abholen. Die können auch interne Dokumentationen aufnehmen, unter Nennung deines Namens oder deiner Telefonnummer und später kann diese Aufzeichnung als Beweismittel im Gerichtsverfahren vielleicht sogar verwendet werden.
Das heißt, man kann sich da auch als Betroffene hinwenden, nicht nur als Angehörige.
Ja.
Genau. Was gibt es noch für Möglichkeiten für Betroffene? Wo können sie Hilfe suchen?
Also bei ganz akuter Gefahr immer die Polizei rufen, 133, ins Frauenhaus, also abwägen, ob man mit einer einstweiligen Verfügung ausreichend geschützt ist oder sogar vielleicht wirklich auch in ein Frauenhaus ziehen muss für gewisse Zeit. Das ist immer dann relevant, wenn zu befürchten ist, dass eine Gefährdung ist, die nicht mehr abgeschätzt werden kann und der Täter sich einem Betretungsverbot widersetzen würde. Denn ein Betretungsverbot ist im Grunde ein mündlich ausgesprochenes Verbot. Was nicht von jedem eingehalten wird. Das sind gute Schutzmechanismen. Ansonsten gibt es eben diese Frauenberatungsstellen. Es gibt eine Seite, wo die alle aufgelistet sind im Internet. Es gibt auch mittlerweile schon Handzeichen, die man quasi auch im öffentlichen Raum zeigen kann, um auf sich aufmerksam zu machen, dass man gerade in einer gefährlichen Situation ist. Es gibt Notrufnummern, die abgedruckt werden, teilweise auf Supermarkt, Kassazetteln, in der Apotheke. Also es gibt da schon viele Initiativen. Wichtig ist die allgemeine Verbreitung dieser Maßnahmen. Denn auch diese Prozessbegleitung, von der ich vorher gesprochen habe, also die kostenlose Begleitung im Strafverfahren, macht nur ein geringer Prozentsatz der Opfer geltend. Das heißt, dieses wichtige Recht, nicht alleine durch diesen Prozess gehen zu müssen, und das ist wirklich entlastend, wenn da zwei Personen an deiner Seite kämpfen, kann man nicht vorstellen, dass die Frauen darauf keine Lust haben oder kein Interesse haben. Ich glaube, dass diese Information einfach nicht ankommt. Weil wer ist verpflichtet, die Information zu erteilen? Die Polizei vor der Vernehmung des Opfers. Und in dem Moment gehen ihr 1000 Sachen durch den Kopf. Die Angst, weil er im Nebenraum gerade befragt wird. Die Angst, was passiert jetzt, wenn ich auspacke? Wird er mich dann umbringen? Wird der überhaupt festgenommen? Nein, wahrscheinlich wird er nicht festgenommen. Das heißt, ich gehe mit ihm heute wieder nach Hause. Was passiert dann, wenn ich jetzt alles erzähle? Der hat mir das ja immer angedroht, was er da machen wird. Das sind so viele Gedanken, dass so eine Berieselung des Gesetzestexts nicht ankommt.
Wie können sich Leute denn an dich wenden, wenn sie eine Anwältin suchen und sich denken, das wird gut passen?
Ja, auch gute Frage. Ganz wichtig, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind, dann bitte an eine Opferschutzeinrichtung wenden. Mhm. Wenn es Partnerschaftsgewalt ist, in erster Linie an die Gewaltschutzzentren, die es in jedem Bundesland gibt, oder an die Frauenhäuser. Und die vermitteln Ihnen dann eine Anwältin. Da gibt es einen Pool an wirklich spezialisierten, opferschutzorientierten Anwältinnen. Und das muss man dann auch nicht selber bezahlen, sondern das zahlt das Justizministerium.
Das ist eine sehr wichtige Information.
Das ist kostenlos. Im Strafverfahren ist es kostenlos, als Opfer eine Begleitung zu haben. Im familienrechtlichen Verfahren leider nicht. Da kann man sich direkt bei mir melden, telefonisch, per E-Mail.
Werde ich in die Shownotes packen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse. Liebe Sonja, gibt es noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch ein Anliegen wäre zu sagen?
Wir haben so viel heute schon abgehakt. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt.
Dann sage ich vielen lieben Dank dir. Ich hoffe, du hast bald wieder sehr viel Zeit zum Schauspielen, weil es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt. Danke an das Team des Kosmos Theaters für die Einladung. Danke an alle, die heute da waren. Ich habe noch zwei Infos für euch. Und zwar, im Foyer draußen sammelt heute die AIDS-Hilfe. Das heißt, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, könnt ihr die da reinwerfen. Sie werden sinnvoll verwendet. Und es gibt außerdem auch noch einen Büchertisch. Da gibt es meine Bücher und ein paar andere zum Thema. Könnt ihr da auch erstehen und dann auch später noch signieren lassen, wenn ihr wollt. Ja, und wenn ihr Große Töchter noch nicht gekannt habt vor diesem heutigen Abend, Große Töchter könnt ihr überall gratis abonnieren, wo es Podcasts gibt. Vielen lieben Dank euch und vielen lieben Dank, Sonja.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank an Sonja Aziz für deine großartige Arbeit und für dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön an das Team des Kosmos Theaters, dass wir diesen Podcast bei euch aufnehmen konnten. Und danke an euch fürs Zuhören in der heutigen Folge und überhaupt im Jahr 2025. Wie immer findet ihr alle relevanten Links in den Shownotes. Große Töchter könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt und das gratis. Ihr könnt den Podcast aber auch auf Steady supporten oder auf Apple Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer ihr gerade hört. Und wenn ihr den Podcast an FreundInnen, Familie, ArbeitskollegInnen weiterempfiehlt oder ihn auf Social Media teilt. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann teilt ihn doch mit Leuten, die ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Ich wünsche euch wunderbare Feiertage, eine ruhige Zeit. Ich hoffe, ihr könnt euch erholen von diesem, ja, für viele von uns sehr anstrengenden Jahr 2025. Wir hören einander wieder im Jahr 2026. Und bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.